Herzlich willkommen im Alphalist-Podcast. Mein Name ist Tobias Schlottke. Alphalist ist eine geschlossene Community bestehend aus über 300 CTOs, die sich vertrauensvoll über Slack und im echten Leben auf Events austauschen. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Mitgliedern und anderen Interessierten Einblick in die Gedanken und Ideen von Top-CTOs vermitteln. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft in der Community hat, der kann sich gerne unter alphalist.com über unsere Aufnahmekriterien informieren und bewerben. Der Podcast wird netterweise unterstützt von Fastly, dem Herausforderer im CDN-Markt. Fastly ist technologisch aus meiner Sicht ganz vorne dabei und Treiber der Edge-Cloud-Bewegung. In einem der nächsten Podcasts spreche ich auch mit dem CTO von Fastly, Tyler McMullen, der über WebAssembly und die Edge erzählt. Bekannte Kunden von Fastly sind unter anderem Shopify, die New York Times, Reddit und sogar GitHub. Wenn ihr das Ganze mal mit First-Class-Betreuung ausprobieren wollt, geht einfach auf fastly.com/alphalist oder schreibt uns eine E-Mail unter cto@alphalist.com, dann bekommt ihr eine persönliche Intro. Wir begrüßen heute Jan Ramm, den CTO von FreeNow, ehemals MyTaxi. Er erzählt von seiner Laufbahn vom Schwimmlehrer zum CTO. Er verrät uns, wie und wo MyTaxi Entwickler sucht, was er von Mobile Frameworks wie Flutter hält und vor allem, wie spannend die ganze Mobility-Welt vor allem für Technologen ist. Heute bei mir ist Jan Ramm, der CTO von FreeNow, ehemals MyTaxi. Ich sage Moin, Jan, am besten du stellst dich mal persönlich vor.
Ja, schön, dass ich da bin. Ich selbst bin jetzt seit 9,5 Jahren bei MyTaxi, beziehungsweise damals noch OneTouch Taxi. Bin selber, ich sag mal, in der Technologiefamilie aufgewachsen. Meine Mutter ist Softwareentwickler, mein Vater ist Hardwareentwickler. Insofern bin ich da irgendwie so reingerutscht in diese ganze Welt. Wurde relativ früh dann auch dazu gebracht von meinen Eltern, Software zu entwickeln und habe dann selber über technische Informatikstudium in einer FH Wedel gemacht und dann Stück für Stück halt in die Technologiewelt reingekommen.
Also Nerd-Früherziehung sozusagen.
Ja. Genau, ich selbst, ich glaube mit 4 Jahren hatte ich meinen ersten Computer in meinem Zimmer, wo mein Vater mich dann dazu gebracht hat, so guck mal hier, das ist eine Grafikkarte, die stecken wir jetzt hier rein. Also der wurde dann aus einzelnen Teilen unter Beobachtung meines Vaters quasi zusammengebaut.
Ich habe vorher mal dein Xing-Profil aufgerufen und dein LinkedIn-Profil natürlich, ganz neutral, und habe gesehen, dass du, ich glaube bei Xing war das mal, Schulschwimmlehrer warst, und ich habe mich gefragt, wie wurde der Kollege jetzt vom Schulschwimmlehrer zum Technologen? Vielleicht dann aber ein paar Anekdoten zum Schulschwimmlehrer, weil das ist ja auch jetzt nicht so ein ganz übliches Hobby, ja?
Ich musste und wollte immer einen Ausgleich haben zu dem vielen vorm Rechner sitzen und war dann sehr, sehr aktiver Leistungsschwimmer damals. Bin in der Jugendnationalmannschaft geschwommen und war da sehr, sehr hochrangig unterwegs und war dann im Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein regelmäßig am Trainieren. Und dann kam es halt so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Schule geht vor, jetzt muss ich da mein Abi ordentlich machen, und habe damit aufgehört. Und da wurde ich dann von der Schwimm-Community kontaktiert und wurde halt gefragt, so hey, da ich eine Trainerlizenz habe, macht es nicht Sinn, dass du da Schwimmkurse gibst? Und da war ich dann bei der Bederland angestellt, neben meinem Studium, wo ich dann Schwimmkurse für Erwachsene gegeben hat an den Wochenenden und unter der Woche, wenn man dann Semesterferien hatte, für Schüler 6. Klasse, 7. Klasse und so weiter.
Und ab und zu mal einen Saunaaufkurs, ja?
Nee, das musste ich Gott sei Dank nicht machen, aber meine Frau war auch temporär, die habe ich beim Schwimmen kennengelernt, die hatte das Erlebnis, einen Saunaaufkurs zu machen, wo dann einer unserer Profs auch in der Sauna saß.
Okay, gut, ob man das will. Und bist dann eigentlich in den Traumjob eines, würde ich sagen, heutzutage jeden Technologen gerasselt. Du bist in einer Mobile First Company und machst quasi Mobility. Mehr geht nicht, würde ich jetzt heute sagen, ja, weil das gerade so, glaube ich, so die Mobility-Herausforderungen, Themen mit so Location-Based Services, Hyperlocal und den Daten, die da entstehen, das ist ja schon sehr, sehr spannend. Oder wie siehst du das?
Ja, in Summe ist das ganze Konstrukt, in Mobility zu arbeiten, ist natürlich extrem spannend aktuell. Es sind sehr, sehr viele Bewegungen gerade auf dem Markt unterwegs. Es gibt sehr, sehr viel Funding, was jetzt in letzter Zeit durch die IPOs natürlich etwas abnimmt. Aber dadurch ist sehr, sehr viel möglich in dem Bereich, um halt auch die Art und Weise, wie sich die Welt bewegt, das zu verändern und entsprechend auch vorwärts zu treiben. und da neue Ideen auch reinzubringen und, ich sag mal, einen Einfluss auf sehr, sehr viele Menschen zu haben und deren tägliches Geschäft, also wie kommen sie von A nach B oder auch wie verhalten sie sich in ihrem privaten Leben. Und das ist halt für mich extrem spannend, dass man da einfach eine sehr, sehr große Gruppe an Menschen adressieren kann.
Ja, ist halt, finde ich, schon sehr beeindruckend. Also jetzt gerade die letzte Welle war ja eigentlich gut für Hamburger, wahrscheinlich Moja, aber davor halt die ganzen E-Scooter. Schon verrückt, ne? Wie das unser Leben, wahrscheinlich eure Umsätze auf eine Art und Weise, wobei ich glaube, das kannibalisiert sich gar nicht so stark, irgendwo komplett verändert hat. Und wie viele Leute auf einmal einen Hals haben auf die Roller, die überall rumliegen, und wie viele Leute es aber auch nutzen. Ja? Also finde ich im Negativen wie im Positiven total beeindruckend. Und auch spannend, was das wiederum für Technologieprodukte sind, diese einzelnen kleinen Scooter.
Ja. Ja, das ist, wir haben mit Freenow selber haben wir Hive ja als Subbrand mal rausgebracht, wo wir auch E-Scooter gerade in Lissabon und auch in Polen selber betreiben, wo wir dann auch unsere Plattform E-Scooter ready machen mussten, wo man halt in der Freenow-App auch heute schon in Warschau zum Beispiel Scooter über die Freenow-App buchen kann, was natürlich auch eine sehr spannende Herausforderung ist, dann die ganzen Scooter mit den IoT-Devices, die da drin connected sind, nochmal ganz neue Challenges, wo man hingeht zu Gyrosensoren einbauen, dass wenn der Scooter umgekippt ist, dass man dann quasi weiß, okay, man fährt hin, stellt ihn wieder hin, um, ich sag mal, jetzt nicht das öffentliche Ärgernis auf sich zu ziehen. Also das sind sehr, sehr viele Dinge, die man vorher gar nicht so gesehen hatte, wenn man denkt so, ach ja, macht man halt so ein bisschen so einen Scooter anbinden, sperren, entsperren, ist ja nicht so weiter dramatisch. Mhm. Da kommt dann sehr, sehr viel dazu, wenn es darum geht, auch die Regulatoren glücklich zu machen, sage ich mal, und da auch dafür zu sorgen, dass es auf den Straßen halt einigermaßen ordentlich ist, da wir dann auch sehr, sehr stark über die Daten sehen können, dass ein Scooter, der liegt, der ist sehr, sehr hoch wahrscheinlich, dass er demoliert wird oder dass er geklaut wird.
Spannend, hast du da dann auch direkt mitgearbeitet an dem Produkt oder hattest du damit mehr zu tun?
Ja, also wir hatten, als die ganze E-Scooter-Thematik hochkam und man gesehen hat, Lime und Bird und Valuation von 1 Milliarde innerhalb von, keine Ahnung, 6 Monate am Markt oder sowas, haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, okay, Mobilität, wo geht das hin? Lass uns das Thema doch auch mal ausprobieren. Und dann haben wir innerhalb von 6 Wochen von Idee bis wir sind auf den Markt gegangen, haben wir quasi einen komplett mit Scooter kaufen, aus China importieren, und unser Produkt ready machen, hatten wir dann 6 bis 8 Wochen ungefähr Zeit und sind dann in Portugal als erstes gelauncht, wo wir aber auf eine White-Label-Technologie-Solution von Wunderfleet aufgesetzt haben, womit wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht haben und die ganzen Learnings gemacht haben mit den Scootern, wie wir die operieren und so weiter. Aber da war ich voll mit drin in diesem Projekt, dieses, ich habe es so schön genannt, Halligalli, wir machen mal Scooter.
Ja, also stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor und wahrscheinlich Wahnsinn, wie viel Verschnitt man da hat, oder? Also wie viel Hardware verloren geht, geklaut wird, gehackt wird, ist das auch ein Thema?
Gehackt nicht so. Viel ist, also Zerstörung oder halt Diebstahl ist halt mit der größte Faktor. Ich sag mal, was man so sieht, auch so, was die anderen Provider so veröffentlichen, 1% Loss pro Tag ist ein Wert, den man auf jeden Fall unterbieten sollte. Das sind dann so die Höchstzeiten von Zerstörung und Loss. Und da sind wir so meistens so bei 0,2-0,3% pro Tag, was wir da sehen.
Wahnsinn. Und wie lange hält so ein Ding dann wirklich?
Von bis, das kommt wirklich auf die Stadt drauf an, auf die Straßenverhältnisse. Also wir haben teilweise, zum Beispiel in Athen haben wir jetzt Scooter draußen, die sind jetzt 10, 11 Monate alt. Das funktioniert hervorragend, obwohl wir da sehr, sehr viel Kopfsteinpflasterstraßen haben, bergauf, bergab. Und in Lissabon haben wir deutlich kürzere Lebenszyklen von den Scootern, einfach weil durch die Straßenbelastung und auch wie sie genutzt werden in den Städten, ist halt sehr, sehr stark unterschiedlich.
Okay. Interessant. Dein Geschäft ist ja nach wie vor, dein Hauptgeschäft ist ja wahrscheinlich nach wie vor das Taxi, kann man das so sagen?
Ja.
Wenn man jetzt da so die Entwicklung sich anguckt, eurer ersten App-Version zu jetzt, was hat sich da getan jetzt auch in der Akzeptanz der Taxifahrer? Die ist wahrscheinlich gigantisch gestiegen, stelle ich mir vor. Ja. Wie hat sich auch die ganze Hard- und Softwarewelt so weiterentwickelt?
Ja, also als wir gestartet sind, es war die Zeit, wo das iPhone 3 das State-of-the-Art iPhone war. Das heißt, die Verteilung von Smartphones war sehr, sehr gering. Viele Taxifahrer hatten halt damals noch ein ganz normales Telefon und wollten dann bei uns bei der App mitmachen, wo wir denen dann halt nahegelegt haben, welche Smartphones sie kaufen müssen und so weiter, wo die Geräte selbst halt sehr, sehr limitiert waren. Das war.
Ich meine, ihr habt den Fahrern auch teilweise, ich habe immer mit allen Taxifahrern am Anfang drüber gesprochen, wie findet ihr so MyTaxi und Co., wo die, glaube ich, teilweise auch die Handys von euch hatten und so, ne?
Genau, also wir hatten am Anfang, als wir wirklich den Initial Product Market Fit testen wollten, haben wir 500 iPhones an Taxifahrer rausgegeben, um eine Grundabdeckung in dem Markt herzustellen. Und da ist halt sehr, sehr viel passiert, auch was die Capabilities von den Geräten angeht. Am Anfang hatten wir sehr, sehr viele Probleme. Da zum Beispiel Smartphones waren typischerweise nicht gemacht für den 8-Stunden-Betrieb. Das heißt, eine App auf der Taxifahrerseite wurde geöffnet, die lief 8 Stunden und dann wurde sie wieder zugemacht. Das heißt, die App hatten Memory Leaks, war kein Problem für niemanden, kein App-Provider draußen. Das heißt auch Stack Overflow oder was auch immer für Quellen man verwendet hat, da gab es nichts darüber zu finden, was mache ich denn, wenn sich der Speicher voll frisst, obwohl das nicht an uns selber liegt, sondern am Betriebssystem liegt. Und das hat sich sehr, sehr stark verbessert, weil es jetzt die Smartphones mittlerweile ja schon so, ich sag mal, ein Long-Term-Use auch von diversen Apps entsprechend vorsehen. Mhm. Wobei da halt extrem viel sich entwickelt hat, auch die Performance der Geräte, wie jetzt Turn-by-Turn-Navigation zum Beispiel in die Fahrer-App mit eingebaut werden kann, was damals undenkbar war.
Sozusagen mit dem Markt mitgewachsen, ja. Was glaubst du, was sich jetzt noch in Zukunft verändern wird in dem Markt? Also jetzt Mobility in Summe vielleicht, euer Thema ganz konkret?
Es gibt ja mehrere Stoßrichtungen. Es gibt auf der einen Seite natürlich die ganzen Theorien über Autonomous Driving und wie das die Welt verändern wird. Da habe ich selbst mich einfach mal Erstmal glaubt man, die Welt wird sich irgendwie verändern. Wenn man sich wirklich mal hinsetzt und es mal durchdenkt, dann sind das schon wirklich intensive Veränderungen, die man sich da vorstellen kann. Wenn man sich anguckt, warum macht Rewe einen Lieferservice heute, wo man irgendwie 1 Euro bezahlt für die Lieferung? Das ist alles vorbereitend auf autonomes Delivery. Das heißt, die Kosten, die gucken, was sind die Akzeptanz von den Kunden, wie viel Market Share können sie da jetzt auch schon die Kunden sich akquirieren, dass wenn sie die Kosten deckend quasi diese Auslieferung stattfinden kann, dass sie das dann auf solchen Technologien basierend aufbauen. Und wenn man es mal durchdenkt, dann gibt es schon sehr, sehr viele Aspekte. Das ist aber auf der anderen Seite ein Thema, streiten sich die Spezies aber 10, 15, 20 Jahre, keiner weiß es ganz genau, das ist halt noch weit in der Zukunft. Wenn man eher auf die kurzfristige Änderung, die stattfindet, glaube ich, dass es sehr, sehr stark in Richtung Green gehen wird. Das heißt, es geht darum, was sind es für Antriebsfaktoren? Das heißt, gerade die deutschen Autobauern, gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen gerade, dass die E-Welt ein bisschen verschlafen haben. Und da muss halt extrem viel passieren. Auf der anderen Seite haben wir da natürlich auch hin zum Pooling, wo wir mit Match gewisse Versuche gestartet haben, wo aber gewisse kritische Massen halt generiert werden müssen, damit man halt auch nicht unendlich große Umwege fahren muss. Wenn man es sieht, heute Moya, Clever Shuttle, Yoki, das sind sehr, sehr viele Anbieter, die in diesem Bereich unterwegs sind, die aber leider alle auch noch immer defizitär arbeiten. Mhm. Da ist halt einfach aktuell noch nicht kostendeckend
dann möglich. Dann hat ja Moya wahrscheinlich die größten Chancen jetzt eigentlich vom Background, oder?
Ja, und nein, die sind im hohen Investment reingegangen. Die haben ein Custom-Fahrzeug gebaut. Mhm. Und diese Kosten müssen ja auch erstmal wieder reingebracht werden. Wenn man guckt, was dieses Fahrzeug an sich kostet, natürlich ist es auch eine Attraktion. Es ist das Erlebnis des Sharings ist deutlich besser als jetzt beim VW-Bus oder anderem Großraumfahrzeug. Und da muss man einfach gucken, wie sich das alles entwickelt. Tendenziell sehe ich das so, dass es auf der ganzen Mobility-Chain ist es halt wichtig zu sehen, dass wir Optionen in allen Bereichen haben, dass wir alle Belange der Gesellschaft abdecken. Und da finde ich zum Beispiel die Modelle, die Yoki in, wo ist das, Ostdorf fährt, wo die quasi so einen Public Transport Feeder aufgebaut haben. Das heißt, sie sammeln Leute ein bis zum nächsten Public Transport Hub auf den White Spots der City. Das ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, da diese Konzepte zu sehen, wie man dann die bestehende Infrastruktur besser nutzen kann, um halt die Städte zu entlasten.
Ja, finde ich auch spannend, jetzt mal über die Grenzen der Stadt hinweg zu denken. Ich erinnere mich immer noch früher an uns auf dem Land mit dem Busfahrplan zu Hause, wo du dann immer drauf gucken musstest, wann die 3 Busse am Tag fahren. Also das alleine mobil zu bringen und da den Transport zu optimieren und Demand and Supply zu optimieren, ohne dass man ein Jahr warten muss, bis der neue Plan rauskommt, das stelle ich mir auch schon spannend vor, auch wenn es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das schon ein Thema ist, ja, es geht ja wahrscheinlich erstmal um die Städte. Ne?
Genau, da geht es halt immer darum, es ist immer ein relativ hohes Investment, da reinzugehen. Das heißt, man muss das Marktsegment, was man adressiert, muss halt auch groß genug sein, um die Verluste, die man am Anfang fährt, wieder reinzubringen. Was natürlich gerade in den ländlichen Regionen häufig staatlich sehr, sehr stark subventioniert sein muss. um diese Mobilität sicherzustellen, weil 24/7 Fahrer und ein Fahrzeug vorzuhalten, wenn da 10 Fahrten am Tag passieren, damit kann man halt nicht kostendeckend arbeiten. Und das ist halt eins der großen Probleme, wo man halt gucken muss, wie man da eine Mischung hinbekommt. Ich meine sogar, dass Moyer das gerade angekündigt hat, auch in Randsegmenten da erste Tests zu fahren.
Okay, interessant, weil am Anfang hier in Hamburg ja schon noch die Stimmen laut wurden, die gesagt haben, hey, wieder ein leeres Moja an mir vorbeigefahren und so weiter. Was sich, glaube ich, schon auch verändert. Ne? Also ich merke es an meiner eigenen Nutzung, grundsätzlich sehen die Dinger inzwischen auch ein bisschen voller aus und scheint tatsächlich akzeptiert zu werden langsam. Ne?
Ja, das steht und fällt dann natürlich auch mit den technischen Capabilities. Also ich kann da nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Häufig geht es ja dahin, zum Beispiel ein Matching mit 2 Fahrgästen zu machen. Ist deutlich einfacher, als 3, 4, 5 Fahrgäste zusammenzubringen. Das heißt, wenn es am Anfang gestartet ist, auch wenn die theoretisch 6 Sitze haben, aber erstmal nur 2 Leute zusammenzubringen, können sie trotzdem schon mal ihre Learnings machen. Können sie trotzdem schon mal feststellen, okay, wie ist die Akzeptanz auf der Kundenseite? Und dann wurden die halt entsprechend von der Anfrage von den Kunden überrascht mit dem gesamten Volumen, was darauf gekommen ist. Deswegen hatten sie sehr, sehr häufig natürlich Rückmeldungen geben müssen. Leider haben wir kein Fahrzeug gefunden. Und wenn die jetzt die Algorithmen weiterentwickelt haben, um Multimatches hinzubekommen, dann kann das natürlich auch viel helfen.
Aus meiner Sicht war am Anfang die große Produktenttäuschung, dass sie ja tatsächlich, also wenn du jetzt Anfragen geklickt hast, auch unmittelbar Feedback gegeben haben. Ne? Also gar kein Matching in dem Moment probiert wurde, vermeintlich, sondern also sie nicht gepollt haben, sondern sofort Feedback gegeben haben, ist leider kein Moja da. Das fand ich auf jeden Fall beachtlich schlecht am Anfang.
Ja, wobei da gibt's, wir machen das zum Beispiel mit Vorbestellungen. Wir haben eine gewisse Anzahl an Vorbestellungen, die wir zulassen, die gerade in der Suche sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zum Zeitpunkt 17 Uhr 5 Vorbestellungen haben, die noch kein Fahrer angenommen hat, dann der nächste Kunde, der anfragen möchte, zu um 17 Uhr eine Vorbestellung einzureichen, kriegt auch sofort die Rückmeldung, dass wir das nicht garantieren können und deswegen soll er doch 17.15 Uhr probieren. Aber das ist natürlich irgendwo, wenn es hoffnungslos ist zu suchen, dann kann man natürlich auch gleich Rückmeldung geben.
Ja, sowas dachte ich mir auch schon. Ich dachte mir, das kann nicht sein, dass das jetzt ein Fehler ist. Da muss mehr dahinter stecken. Aber war damals als Kunde natürlich erstmal verprellt für ein paar Wochen, ja. Oder für ein paar App-Releases. Aber kommen wir mal mehr zurück zu euch als Tech-Firma. Würde mich interessieren, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch im Produkt? Also ich glaube, ihr seid ja aus verschiedensten, sage ich mal, Firmen, die teilweise zusammengekauft wurden, wahrscheinlich inzwischen konsolidiert. Kann man das so sagen?
Ja, wir sind auf dem Weg dahin, Stück für Stück, gerade auf der technischen Seite, Sachen nicht doppelt zu entwickeln.
Ja, wobei man mit doppelt entwickeln ja auch manchmal relativ schnell unterwegs sein kann.
Ja.
Wie groß seid ihr da jetzt inzwischen in Mann?
Also wir haben... Allgemein fokussieren wir uns auf aktuell 3 Plattformen. Das ist einmal die Captain, einmal die Freenow und einmal die Beat-Plattform. Und auf der Freenow-Plattform sind wir in Produkt und Tech ungefähr 350 Leute.
Freenow ist MyTaxi für die Leute, die es eine Weile nicht benutzt haben, ja.
Genau. Auf Captain arbeiten aktuell so 100, 120 Tech- und Produktleute und auf Beat sind es nochmal so 200 Produkt- und Tech-Leute. Das heißt, in Summe kommen wir so auf um und bei 600, 700 Produkt- und Tech-Leute.
Würde ich sagen, respektabel für ein deutsches Tech-Unternehmen. Also sieht man nicht häufig. Wo sitzen die alle? Alle in Hamburg, oder?
Nee, wir sind aktuell in Hamburg, Berlin, Barcelona, Paris, Athen und Amsterdam. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Location vergessen.
Okay, aber Hamburg ist die größte, oder?
Genau, Hamburg ist die größte, gefolgt von Athen, dann Barcelona, Paris, Berlin und Amsterdam ist unsere neueste Location.
Also ehrlich gesagt, finde ich recht respektabel. Ich hätte gedacht, so ja, cool, das sind 200, vielleicht 300 Leute, aber mir war auch klar, dass ihr da verschiedene Unternehmen dazugenommen habt und auch anorganisch gewachsen seid. Also schon auf jeden Fall richtig krass. Und wie wächst dieses Tech-Team? Also wie macht ihr jetzt Hiring zum Beispiel? Gibt es da ein Geheimrezept, was du uns hier allen verrätst?
Klar, ganz einfach. also ich denke, was da halt sehr, sehr wichtig ist, ist in der lokalen Community unterwegs zu sein. Also wirklich aktiv Meetups auszurichten, an Meetups teilzunehmen, auf Konferenzen zu gehen, Vorträge zu halten. Also wirklich, ich sag mal, dieser Open-Source-Gedanke den zu spielen, was Wissen angeht. Wir haben selber, habe ich so eine Tendenz zu Open Source, wir contributen zu Open Source Projekten aus unseren Teams, aber wir sind selber nicht, wir generieren keine neuen Open Source Projekte. Da ich ganz klar sehe, wenn eine Firma profitabel ist, dann ist das super, Dinge zurückzugeben und auch wirklich komplette Teile eines Unternehmens dann entsprechend wieder zur Verfügung zu stellen. Aber so ein Projekt bedarf richtig viel Aufwand. Da müssen richtig Leute hinterstehen und hinterstecken. Und dafür die Gelder der Shareholder, die sagen, wir wollen das Business wachsen lassen, ist natürlich schwierig, weswegen wir versuchen, sehr, sehr stark Wissenssharing und so weiter in Meetups und in den Communities da zurückzugeben, was sehr, sehr viel hilft, um auch zu scheren, was tun wir denn eigentlich, dass wir nicht nur, ich sag mal, unter der Haube, dass es nicht nur langweilig irgendwie eine UI zu irgendwas ist, sondern dass halt wirklich richtig algorithmisch was drinsteckt. Und ansonsten viel Active Sourcing und was wir ganz, ganz viel gemacht haben, ist halt Referral-Programme in der Firma. Das hat sehr, sehr viel geholfen, dass Leute quasi ihre alten Arbeitskollegen mitbringen, in Anführungszeichen. Und da gab es dann halt Referral-Bonus-Systeme für Mitarbeiter, die reingekommen sind.
Okay, und dann habt ihr sozusagen damit die Referrals der üblichen Hamburger verdächtigen Unternehmen abgesaugt oder ist das sozusagen jetzt über Ländergrenzen hinweg oder so auch?
Also wir haben jetzt, ich würde sagen, wenn man sich Hamburg anguckt, ist es so, dass wir so lange in Hamburg aktiv sind, dass der Markt relativ gesättigt ist. Die Leute, die sich bewerben wollten, haben sich beworben und die sich noch nicht bewerben wollten, die hatten wahrscheinlich ihre Gründe dafür. Das heißt, gerade in der Hamburger Location haben wir sehr, sehr viel überregional und weltweit, dass wir Leute rekrutieren, wo ganz, ganz, ganz viel hilft Relocation Support, was wir halt den Leuten anbieten. Das heißt, wir helfen bei der Wohnungssuche, die kriegen eine gewisse Allowance, die sie dann für Flüge, für Container-Shipments und so weiter haben, was halt die Relocation stark vereinfacht.
Und ihr supportet dann wahrscheinlich auch Open-Source-Projekte jetzt unabhängig davon, also indem ihr sponsert und so weiter, um da noch Traction in der Community zu wecken, oder?
Ist es ein Beispiel, wir nutzen sehr, sehr viel Spring als Open-Source-Framework und wir hatten das Problem, dass wir Verbindungen zu multiplen AMQP-Servern herstellen mussten. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben quasi so einen Multi-AMQP-Connector auf Spring aufbauend geschrieben, haben das in der Form geschrieben, dass das quasi als Zusatz-Plugin on top funktioniert. Das haben wir dann Open Source als Contribution, weil das halt sehr, sehr abstrakt war. Und dann ist wiederum Spring auf uns zugekommen und meinte, hey, wollt ihr es nicht in den Core von Spring mit einbauen? Das haben wir dann gemacht und dann gab es dann natürlich einen Blogpost dazu. Das haben wir dann über Twitter geshared und so weiter, wo dann halt auch so ein bisschen selber Werberummel drumherum gemacht, so ungefähr. Dann haben wir den Entwickler von uns dann auch auf Konferenzen geschickt, wo er dann darüber gesprochen hat, hier, wie man multiple AMQP-Server anbinden kann, was die Probleme sind, warum man das machen sollte und so weiter.
Okay. Ja, das scheint tatsächlich sich so als Trend manifestiert zu haben, dass man, sag ich mal, wenn man ein Framework nutzt, das auch sehr aktiv supportet, darüber vielleicht auch schreibt und spricht. Also keine Ahnung, mit dem Sebastian Betz habe ich neulich gesprochen, der meinte, sie supporten ganz, ganz viel die Laravel-Community, das PHP-Framework und sind damit sehr zufrieden, weil sie halt sehr viel auch zurückbekommen von der Community. Finde ich einen coolen Ansatz, weil ja, ich vertrete auch die Meinung, dass Open Source wirklich als Firma, also eigene Open Source Projekte halt sehr, sehr komplex sind.
Wir danken unserem Sponsor, der About You Cloud. Die About You Cloud bietet eine vollumfängliche E-Commerce-Lösung as a Service und das Ganze läuft auf der gleichen Infrastruktur, auf der auch About You läuft. Es ist ein Headless-System, event-driven, internationalisierbar und super integrierbar in vorhandene Lösungen und funktioniert auf allen Devices. Nebenbei wird es noch von einem verdammt schlauen CTO entwickelt, Sebastian Betz, der hier auch mit mir den ersten Podcast gemacht hat. About You hat für Händler und Marken, die in der aktuellen Situation schnell reagieren müssen, eine Taskforce eingerichtet. Diese hilft euch super schnell und unkompliziert beim Launch eures Shops sowie im laufenden Betrieb bei Fulfillment, Marketing, Support und der Internationalisierung. Schreibt einfach an hello@aboutyou.com, um von dieser Taskforce supported zu werden.
Teamgröße verstanden. Wie macht ihr jetzt als MyTaxi FreeNow? Wodurch ist die Größe des Teams denn begrenzt? Also würdet ihr immer weiter hiren gerade oder habt ihr irgendwelche physikalischen Limits, irgendwelche Starter-Limits im Monat? Wo ist bei euch erstens die Größenlimitierung, Budget oder durchs Hiring? Und ja, wie managt ihr das Onboarding?
Also es ist ein multidimensionales Problem, was wir da betrachten. Auf der einen Seite, man kann nicht unendlich viele Leute in ein Team reinstecken, wenn man da der älteste Mitarbeiter im Team 3 Monate da ist. Das funktioniert nicht ganz. Das heißt, es geht immer darum, wirklich auf teamspezifisch gucken wir uns das an. Wann hat sich ein Team eingegroovt? Wann können die wieder einen neuen Starter ab? Wann können die wieder jemanden onboarden? Das ist die eine Größe. Die andere Größe ist ganz, ganz klar das Recruiting. Da geht es wirklich darum, okay, wie viele Leute bekommen wir, wie viele Leute finden wir, dann hat man vielleicht erstmal ein paar Junior-Leute gefunden, dann können wir erstmal eine ganze Zeit lang keine Intermediates einstellen, weil wir erstmal ein paar Seniors brauchen, um die Juniors entsprechend weiterzuentwickeln. Das heißt, es geht da wirklich pro Location ist das sehr, sehr spezifisch. Wir haben so, ich sag mal, als Daumenregel maximal 4 Starter pro Monat pro Location.
Und wie groß sind eure Teams in Summe? Wie teilt ihr die auf?
Wir haben tendenziell sind wir in 3 Teilbereiche unterteilt, die größere Blöcke darstellen. Das ist einmal Supply, Demand und Marketplace. Marketplace ist alles, was Allocation angeht, was Payment angeht, also wie verbinden wir Fahrgäste mit Fahrern. Dann haben wir den Demand-Bereich, das ist der Passenger-Bereich, und haben wir Supply-Bereich, wo es um die Fahrer geht. Wenn wir Customer-Facing-Geschichten machen, das heißt wie die Passenger-App, da haben wir immer 2 iOS, 2 Android, 2 Backend-Entwickler in einem Team. Plus,
das heißt, ihr entwickelt auch also nicht plattformunabhängig.
Genau. Also wir entwickeln alles nativ. Hatten diverse Tests und Stoßrichtungen, Richtung unterschiedliche Geschichten, React Native. Dann hatten wir damals, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, auch irgendein so ein Cross-Compile-Framework.
Lass uns da später noch drüber sprechen, lass uns zum Team zurückkommen.
Ja. genau, also wir haben diese 6 Entwickler, sag ich mal, plus ein Product Owner und meistens so einen halben bis ein Drittel Scrum Master. Also ein Scrum Master supportet 2 bis 3 Teams bei uns in einer Organisation. Und dazu haben wir nach dem Spotify-Modell haben wir dann unsere, ich würde sagen, Matrix-Organisation darüber aufgebaut. Das heißt, wir haben diese Teams, dann haben wir irgendwo einen iOS-Lead, der dann aus 3, 4 Teams die ganzen iOS-Entwickler führt, ein Android und ein Backend-Lead. Das ist so der Bereich mit den Customer-Facing-Themen, wo wir reine Backend-Plays haben, sowas wie In-Payment.
Einmal noch zurück zu den Leads, die sind dann fachlich oder disziplinarisch?
Beides.
Beides, okay.
Das ist quasi fachlich und disziplinarisch, das heißt, sie kümmern sich darum, wie sieht die Architektur von der App aus, wie schreibe ich wirklich den Code, und die Produktleute sagen mehr oder weniger, okay, welches Feature entwickeln wir denn jetzt gerade?
Mhm. Okay.
Genau. Und ansonsten haben wir dann noch, wo wir nicht diese cross-funktionalen, voll-funktionalen Teams haben, das ist auf der Payment-Seite, wo wir Payment-Provider anbinden. Da haben wir meistens so 4 bis 5 Backend-Entwickler, wo wir dann einen technischen Lead haben, der dann nur ein Team entsprechend auch führt, wo dann noch ein Product-Owner für die Inhalte mit dazu kommt.
Und wahrscheinlich dann End-to-End-Verantwortung für die jeweiligen Bereiche. Wie macht ihr das mit QA?
Haben wir unterschiedliche Modelle, die testen wir gerade gegeneinander aus. Also wir sind sehr experimentierfreudig und machen da auch intern, was Organisationsformen angeht, unsere AB-Tests. Ja, zum Beispiel,
du sagst das so mit viel Freude.
Ja, ja, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das so Stück für Stück entwickelt. Wir haben in Barcelona jetzt die Situation, dass wir in QA allgemein machen wir nur automatisierte Tests. Das heißt, wir haben SDETs bei uns in den Teams sitzen und ein Backend-SDET zum Beispiel in Barcelona aktuell reportet in den Backend-Chapter-Lead rein. Das heißt, der ist ein ganz normaler Backend-Entwickler sozusagen, so wird er in einer Organisationsform gehandhabt. Dann in Hamburg haben wir zum Beispiel einen QA-Lead, der die unterschiedlichen SDET von den unterschiedlichen Technologien führt, die aber dann seitlichen Input natürlich von den iOS- und Android-Leads zum Beispiel mit reinbekommen. Das heißt, das sind gerade die beiden Modelle, die wir gegeneinander so ein bisschen challengen und gucken, was ist the way forward, was sollte unser Standard sein, wie setzen wir den, also wie führen wir das Stück für Stück weiter.
Und was läuft besser?
Kommt drauf an, von welcher Perspektive man es betrachtet. Zum Beispiel in Hamburg haben wir sehr, sehr viel mehr auf der QA-Seite Innovation und Änderung und wie betreiben wir eigentlich QA, weil wir einen QA-Lead haben, der sich um strategische Themen Gedanken macht. In Barcelona haben wir eine viel, viel höhere Test-Automation-Coverage, weil die Entwickler selber halt auch viel, viel stärker in die Test-Schreib-Geschichte mit reingezogen werden, weil die denselben Lead haben. Deswegen, das ist so ein bisschen, je nachdem, was man erreichen möchte, sind wir gerade so ein bisschen am Hin und Her tendieren. Was jetzt wirklich besser ist, ist halt immer schwierig zu sagen. Ich glaube, eine Mischung ist irgendwo der heilige Gral.
Okay, und von den von einem der unbeliebten Entwicklerthemen zum nächsten, Ops, DevOps, wie macht ihr das?
Wir haben ein Plattformteam und dieses Plattformteam baut im weitesten Sinne maintained und baut ein Kubernetes-Cluster. Und alle unsere Entwickler, die bauen Docker-Container und deployen die halt auch bis hin into Production. Die machen Canary-Releases. Das heißt, wir versuchen wirklich zu diesem You build it, you run it zu kommen. DevOps ist immer so ein Thema. Die einen sagen, das ist eine Philosophie, die anderen sagen, das ist eine Rolle. Wir haben da, ich sag mal, eher in Richtung der Philosophie. Das heißt, was wir wirklich treiben, ist, die Teams sollen end-to-end verantwortlich für ihre Services sein. Da sind wir bei weitem noch nicht. Das ist quasi Ziel, wo wir hinwollen. Aber wir machen halt sehr, sehr große Schritte vorwärts. Die Art und Weise, wie die Leute deployen können, dass die Leute halt selber einfach sagen, okay, das Ding geht jetzt live, drücken auf den Knopf und das Ding geht live. Wenn es irgendwo knallt, kriegen die einen Alert und müssen es auch fixen.
Okay, ja, ist auch meine Ansicht, dass das richtig ist. Aber natürlich auch eine ganz schöne Lernkurve. Wenn du dir jetzt heute Kubernetes und Co. anguckst, da verändert sich viel, da tut sich viel und da ist schon auch viel zu akzeptieren und zu lernen erstmal, oder?
Das haben unsere Plattformleute sehr, sehr schön vorwärts getrieben. Also wir haben quasi, die Entwickler selber wissen gar nicht, dass es auf Kubernetes läuft. Die haben quasi, wir haben eigentlich so ein eigenes CLI-Tooling quasi, wo die einfach nur sagen können, okay, ich möchte jetzt diesen Docker-Container deployen. Und die haben so ein Base-Image, wo sie dann ihren eigenen Services quasi reinrappen. Und dann landet das irgendwie auf Kubernetes. Wie das funktioniert, müssen die gar nicht so genau wissen. Dafür ist das Plattformteam dann quasi verantwortlich, dass das entsprechend abstrahiert wird. So haben wir zum Beispiel einen Switch von Amazon ECS jetzt auf Kubernetes gerade gemacht. Und das war für die Teams eigentlich, ja, eine Kommandozeile. Ich möchte jetzt Service XY migrieren, Knopfdruck und dann so ein UI-Slider rüberschieben, wie der Traffic von links nach rechts geschoben werden sollte.
Das klingt ja richtig schick, ja. Das Skalieren macht dann das Plattformteam, oder?
Das passiert automatisch. Also das Plattformteam ist dafür da, dass das Kubernetes-Cluster immer genug Ressourcen da hat. Das heißt, die haben eine Autoskalierung auf den physischen Maschinen, klingt so falsch, auf den EC2-Instanzen, also wir sind komplett auf Amazon gehostet. Die skalieren, dass wir genügend Hardware-Ressourcen haben im Kubernetes-Cluster. Und die Entwickler selber definieren dann in so einem Podspec-File, wie viele Container entsprechend im Produktiv laufen sollen. Und da gibt es dann wiederum Autoscaling-Metriken, die Services selber zur Verfügung stellen.
Also CPU-Usage und so weiter, also wie so ein Pod-Autoscaler.
Ja, auch. Also es gibt zwei Dimensionen. Es gibt teilweise über Memory, aber teilweise haben wir auch IO-Bound-Services, wo wir halt einfach sagen, okay, Netzwerk ist nicht genug oder wir haben andere Services, wo es wirklich darum geht, wo ist die Business-Metrik, die eigentlich sagt, okay, wir sollten jetzt skalieren.
Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Und wenn du jetzt in deinem täglichen Job mit Bereichen zu tun hast, also du scheinst dich im Ops-Bereich auf jeden Fall sehr, sehr gut auszukennen, womit hast du dann am meisten zu tun? Ist das durch die Bank oder, also klar, als CTO hat man immer durch die Bank, aber vielleicht hast du auch irgendwo eine bestimmte Heimat? Bist du eher der Mobile-Mensch oder eher?
Nee, der Backend-Architektur-Mensch, sag ich mal. Okay.
Hat sich so angefühlt,
ja. Ja, ich habe jahrelang selber Backend-Entwicklung gemacht und habe dann irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren war das, da meine Pull-Requests so viele Kommentare bekommen, dass ich beschlossen habe, okay, jetzt ist es Zeit für mich in Rente zu gehen, was das Coden angeht und habe mich dann angefangen zurückzuziehen, zumindest was die Produktiventwicklung angeht. Ich schreibe immer selber noch gerne so kurze Skripte, die dann vorhandene APIs anzapfen oder Sachen, die mich nerven im Daily Business, dann selber, um die zu automatisieren. Aber ich sag mal, in der Produktivumgebung habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr rumgecodet.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du gerade irgendwie, also gerade so Richtung CTO-Produktivität, finde ich, eigentlich hat jeder immer irgendwie so ein Lieblingstool, sowas Kleines, was er gerade besonders toll findet, wo er seinen Alltag mit optimiert. Hast du sowas?
Ja, Slack. Also okay. Slack ist für mich da, ich mache mein komplettes To-Do-List-Tracking über Slack mit Remindern, dass ich mir selber einen Reminder setze für morgen, für was auch immer, dann Messages, die reinkommen, kurz gelesen, oh ja, muss ich antworten, dann remind me in wann auch immer. Also ich sag mal, ich würde schätzen, wenn ich nicht im Meeting sitze, wenn man die Meetingzeit außen vor lässt, verbringe ich 60-70% meiner Zeit aktiv in Slack.
Das ist krass, also beachtlich. Also wir sind leider als Firma nicht auf Slack, habe ich irgendwann entschieden, habe das ein paar Mal bereut. glaube, da ist inzwischen ja auch sehr, sehr viel möglich, was so die Workflows angeht und Co. Ne?
Ja, also wir treiben Sachen hin bis hin zu, wir bauen keine UIs mehr für unsere Ops, also für unsere, nicht die DevOps-Leute, sondern die wirklichen Ops-Leute, also die Driver-Service-Mitarbeiter. Die haben quasi, da kommt ein Slack-Bot und schreibt die an, möchtest du jetzt dies machen? Und dann klicken sie ja oder nein. Dass wir schon unsere eigene UI wegrationalisieren für eigene Themen und das durch Slack ersetzen.
Krass. Okay, und irgendwas vielleicht nicht so ganz so verbreitetes, was noch nicht jeder kennt? Also Slack ist ja omnipräsent überall.
Was ist eher so ein kleines Tool, ich hasse die Maus. Das heißt, ich versuche alles mit dem Keyboard zu machen.
Ja,
und
der Backend natürlich.
Genau, und es gibt für Chrome ein Plugin. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das heißt. Ich glaube, Vimium heißt das. Da kann man im weitesten Sinne jegliche klickbare Taste, jegliches Element im Browser, dann zeigt er so ganz kleine Icons an, welche Keyboard-Taste man dafür drücken muss. Das ist so mit mein Highlight, was Produktivitätssteigerung angeht, zumal der auch auf denselben Seiten immer wieder dieselben Buchstaben auf dieselben Elemente fleckt. Das heißt so, Google Mail ist es quasi die Shortcuts, die Google Mail schon mitbringt, ist ja schon sehr, sehr mächtig. Aber das oben drauf gelegt, da hat man dann Produktivitätssteigerung.
Klingt auf jeden Fall nach einem gewissen Nerdiness-Faktor, ja. Okay, also tech-seitig habe ich dann entnommen, seid ihr weitestgehend Java-mäßig im Backend unterwegs oder ist das so?
Ist gerade ein sehr, sehr starker Shift in der Company. Also wir sind jetzt, alles was jetzt neu kommt, ist fast alles in Kotlin. Auch auf der Backend-Seite, da freuen sich die Android-Entwickler auch sehr, sehr drüber. Dann können die noch mehr im Backend auch mit supporten. Aber das ist sehr, sehr teamabhängig. Also ich sag mal, 95% unseres Stacks läuft auf der JVM. Ob das jetzt Java oder Kotlin ist to be defined. Alles, was neuer ist, geht in Richtung Kotlin. Aber es gibt teilweise auch noch Teams, die sagen, nee, komm, wir machen weiter Java. Das machen wir schon immer so und das ist unser Ding.
Okay, ich glaube, auf Kotlin-Seite gibt es ja jetzt auch das ganze Thema Kotlin Native, oder? Ist das für euch auch was? Weil ich meine, du hast wahrscheinlich alles, du hast gerade schon, als wir über Mobile gesprochen haben, schon angerissen, dass das eine lange Leidensgeschichte ist. Kotlin Native ist vielleicht wieder was Vielversprechendes am Horizont, oder?
Ja und nein. Es gibt immer so ein bisschen, was ist der Anspruch, den man selber hat an das Produkt, was, ich sag mal, Pixel Perfect, was Animationen angeht und so weiter. Und da war das meistens dann ein Problem mit diesen Cross-Kompilaten. Gerade auch, man kommt häufig in Situationen, dass solche Dinge, dass man dann stuck ist in einem Problem. Man hat irgendwas, wo es einfach, das Verhalten ist nicht erklärbar, das Verhalten ist nicht das, was man erwarten würde, was teilweise dann auf diese Cross-Kompilat-Libraries zurückzuführen ist, was dann sehr, sehr schwierig zu fixen ist. Und es ist ja am weitesten ein Compiler, den man dann debuggen muss und eventuell modifizieren muss, was nochmal ein ganz anderes Skillset ist als der normale Anwendungsentwickler. Deswegen kann man da in Situationen laufen, wo man einfach stuck ist. Deswegen sind wir da sehr reserviert, was das angeht. Es gibt Teilbereiche, wo es, ich sag mal, Business-Logik, die man in die Mobile-App mit reinpacken möchte, sowas wie zum Beispiel Fahrpreisberechnung und solche ganzen Geschichten, wo wir am Überlegen sind, ob man das nicht teilweise dann in solchen Bibliotheken schreibt, was aber jetzt nichts mit der UI zu tun hat, sondern wirklich rein Business-Logik ist.
Okay. Und auch so Sachen wie Flutter habt ihr euch dann wahrscheinlich sehr intensiv angeguckt, weil da ist ja, glaube ich, relativ viel abstrahiert, also gerade vom UI, wo man sagen müsste doch eigentlich dann pixelperfekt sein, oder?
Ja, Flutter, das Problem ist, Flutter ist ja auch nicht unbedingt die bringen ja ihre eigenen Style sozusagen mit. Das heißt, man ist weg von dem Native-Style eines iOS oder eines Android-Betriebssystems, wo man dann halt auch gucken muss, okay, was erwartet der User denn vorzufinden? Und da versuchen wir halt sehr, 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 sehr dicht an dem nativen UI zu sein. Und da ist halt dann immer das Problem, dass wenn man solche Libraries nimmt, dann ist die Lernkurve für den User halt relativ hoch. Und da wir ein Commodity-Produkt sind, das heißt, der User möchte eine App aufmachen, möchte jetzt ein Taxi bestellen, möchte von A nach B und wir sind halt ein Produkt, was einfach nur einen Zweck erfüllt, da ist es halt schwierig, wenn man den Kunden diese zusätzliche Bürde auferlegt.
Verstanden. Gut. Interessant, da hat auch jeder seine ganz eigene Meinung zu, aber ihr dürftet ja im Mobile-Bereich eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute, sinnvolle haben, wo man sich vielleicht auch dran orientieren kann.
Ja, wobei das ist ganz stark auf den Anwendungsfall zu treffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine To-Do-Listen-App bauen würde, dann wäre ich viel, viel mehr in Richtung diese Cross-Kompilate, weil Listen ist das, was da halt maximal optimiert worden ist in diesen Cross-Compile-Libraries. Sobald es hingeht mit irgendwelchen Special Cases, mit der Map und all solche ganzen Geschichten, da wird es dann immer schwieriger. Also es ist wirklich extrem abhängig davon, was man wirklich für ein Produkt baut.
Klar, ihr seid ja auch wahrscheinlich sehr stark abhängig von den lokalen oder den Geräteeigenschaften, den nativen Gerätefunktionen und der Hardware, oder?
Ja, das ist halt schon relativ gut abstrahiert, aber wir müssen schon auf sehr, sehr viele Dinge zugreifen mit dem GPS-Sensor für die Ortung, für dann das Adressbuch für die Schnellangabe, wo man hin möchte. Dann da gibt es halt sehr, sehr viele Themen, die dann Komplexität generieren, aber die Map ist quasi, bei vielen Cross-Compile-Libraries ist die Map so, gerade mit Heavy Interaction, mit all den Annotations, die wir auf der Map haben, wenn man die Fahrer sieht, wenn man die Polyline zeichnet und so weiter, das bringt dann viele Cross-Compile-Libraries zum Verzweifeln.
Das kann ich mir vorstellen. Wie viel, sage ich mal, aus eurer Perspektive kann man denn so produktseitig sich auch einfach beim Wettbewerber abschauen? Also ich meine, so ein Uber oder sowas ist ja wahrscheinlich auch schon jemand, den ihr beobachtet, sehr intensiv beobachtet. Wie sieht das aus?
Es gibt halt immer die Mischung. Ne? Wenn man nur den Wettbewerber kopiert, dann wird man immer hinterherlaufen und nie Leader sein. So, das heißt, da ist es wichtig, die saubere Balance zu finden zwischen Hygienefaktoren vom Competitor matchen und dann selber ein USP entwickeln und zu sagen, okay, das ist das, was wir besonders können, was die vielleicht nicht haben. Und gerade was das die Incentivierung auf der Fahrerseite angeht, das beobachten wir natürlich ganz genau, weil Uber da in den USA mit den Privatpersonen, die als Fahrer fungieren, natürlich noch viel, viel, viel stärker unterwegs sein müssen und viel, viel, viel mehr Learnings gemacht haben, als das, was wir jetzt auf der Taxifahrerbasis zum Beispiel gemacht haben, wo die Individualincentivierung auf der Fahrerseite natürlich nicht ganz so ausgeprägt ist, wie jetzt in der Privatperson.
Okay, kann man sich da vielleicht auch ein bisschen was angucken, was so unter der Haube der Apps passiert? Also ich kann mir so, ich weiß nicht, ob du diesen CCC-Kollegen kennst, David Kreisel heißt er, glaube ich, der hat gerade ist gerade beim diesjährigen oder letztjährigen CCC-Event, hat einen Vortrag gemacht über das Bahnmining, wo er quasi, glaube ich, die mobile API der Bahn angezapft hat, alle Verspätungen untersucht hat und so weiter und so fort. Ich finde ja, Mobile ist ja noch ein Thema, wo wenig Leute wirklich ahnen, was du an potenziellen Security-Holes zwischen API und mobiler App so haben kannst und was du alles an Daten abgreifen kannst. Da guckst du doch vielleicht ab und zu mal rein oder ist das was man beobachtet?
Tendenziell ist es so, dass fast alle Competitor in dem Bereich hingehen in den Dumb-Client. Das heißt, der Client hat keine Ahnung und der wird einfach vom Backend geforced, zeig jetzt mal das an. Das heißt, die Infos, die da rausgehen, da Bewegungsdaten von Kunden hochsensible Daten sind, da sind alle extrem drauf bedacht, machen regelmäßige Security-Scans und Security-Checks, welche Daten werden wirklich exposed, dass nur die Daten von dem Kunden, der auch gerade eingeloggt ist, das heißt, man könnte theoretisch seine eigenen Daten irgendwie versuchen abzuzapfen und auf einer anderen Visualisierung darzustellen, aber es ist jetzt nichts, wo man einen super Benefit quasi draus zieht. Was man, die meiste Magic passiert halt im Backend, die dann im Endeffekt sehr, sehr stark verborgen ist.
So, das war's. Ihr könnt euch vorstellen, wie entsetzt Jan und ich geschaut haben, als wir den Fehler auf dem Bildschirm des Aufnahmerechners nach Minute 45 gesehen haben. Die Aufnahme war aufgrund eines technischen Fehlers unterbrochen. Deshalb müssen wir Jans schlimmste technische Fehler fürs nächste Mal aufheben. Schön, dass du dabei warst, Jan, und einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren Fastly und die About You Cloud. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.